In der neuen Folge von Der Audiobeweis, das WM-Spezial, geht's um das Spiel Österreich gegen Algerien. Und ganz Österreich ist euphorisiert. So sind jetzt auch wir hier im Der Audiobeweis, das Podcast-Studio, freuen uns auf zwei echte Wiener Originale, mit denen wir darüber sprechen dürfen. Peter Packholt und Ernst Baumeister heute bei mir zu Gast. Ich werde mit Ihnen darüber sprechen, was für Chancen wir haben gegen Algerien, was die Schande von Gijón eigentlich damit zu tun haben wird. Ernst Baumeister war ja 1982 dabei und wer eigentlich für Österreich stürmen soll, das werden wir Peter Packholt fragen.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Audiobeweis, Spezial die WM-Edition. Von heute auf morgen in der Nacht spielt Österreich das letzte Gruppenspiel bei der WM und die Euphorie ist groß. Auch bei uns, wir dürfen vorausblicken und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei tolle Gäste bei mir im Studio habe. Peter Packholt und Ernst Baumeister, herzlich willkommen.
Hallo.
Wiener Hochkultur hier bei mir im Podcast-Studio. Freue mich, dass ihr da seid. Hat schon gut begonnen. Ich darf Ihnen verraten, wir hatten schon ein paar lustige Momente, bevor wir begonnen haben aufzuzeichnen, haben jetzt gesagt, jetzt muss es endlich losgehen. Und bevor wir über Fußball sprechen, dieses Wochenende unfassbar heiß in Wien. Wie wird's verbracht mit Schwimmen gehen und dann Fußball schon um 4 in der Früh? Ernst, wie ist es bei Ihnen?
So wird es ungefähr ablaufen. Nach der Sendung gleich mit den Enkeln baden gehen. Dann schauen wir mal, wie wir das bis um 4 Uhr durchdrucken, dass wir das Match sehen. Aber ich glaube, wir werden 2-3 Stunden vorher schlafen. Dann werden wir wieder in den Weg gerichtet und aufstehen.
Also ist die Devise nicht durchmachen, sondern Wecker
stellen. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Alter noch durchstehe. Durchmachen. Das war einmal.
Früher hat das
gehen. Früher ist es gehen, vor 30 Jahren habe ich es noch gehen.
Wir haben ja Favoriten und Floridsdorf hier, haben wir vorher gerade besprochen. Ihr könntet euch überlegen, ob es gemeinsam fortgeht heute in der Nacht und dann ein Public Viewing besucht. So was soll es ja auch geben.
Nein, aus dem Alter sind wir draußen.
Also Peter, du auch aufstehen.
Na, selbstverständlich, jetzt gehen wir es ruhig an. Nein, ich mag es genauso wie der Ernst lassen. Also, wir haben ja auch ganz normal niederlegen, aber wenn wir auch dann 5:45 den Wecker stellen und dann geht es ja aus, die 5 Minuten, dass wir Fernseher einschalten.
Ernst, und wenn wir Sie schon bei uns im Studio haben, generell, wie schaut es bei Ihnen gerade aus? Sportdirektor beim FC Machfeld, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr?
Ich habe jetzt im Winter aufgehört.
Okay.
Weil irgendwann haben wir gedacht, muss Schluss sein einmal. Da habe ich sehr lange nur gemacht.
Eine gute Arbeit dort gemacht.
Danke,
ich weiß noch, weil wir haben ja mit Austria Klagenfurt im Pokal ging ja nicht gut, haben große Probleme gehabt. Aber die ganze Arbeit, was er dort gemacht hat beim Machfeld, und ich kenne ja Machfeld ein bisschen auch schon länger, ist auch ein Freund dort, der was dort Obmann ist, und, oder Obmann oder was ich, was er für Funktion hat, auf jeden Fall eine wichtige Person, und Ernst hat dort hervorragende Arbeit gemacht.
Na bitte, Komplimente.
Ja, ich war jetzt 5 Jahre dort, was ich gar nicht vorgehabt habe. Und wir müssen jeden Tag so gegen 2:30, 3 über die Südostagenten fahren. Fahren ist gut gesagt, ich bin mehr gestanden wie gefahren. Ich fahre zwar gerne Auto, aber irgendwann war es dann zu viel, weil ich bin oft sogar 2 Stunden gefahren. Und heim bin ich immer dann 40 Minuten gefahren, weil kein Verkehr mehr war. Und irgendwann.
Das ist der Vorteil, wenn du über da am linken Donauufer wohnst.
Ja, aber in der schönen, ich wohne lieber in der schönen Gegend, weißt
du? Schön ist bei uns auch. Wir haben sogar Berg.
Du meinst, wie der Sonne ist schön.
Großartig, aber auf jeden Fall schön ist es in Wien, das können wir festhalten. Und das heißt aber jetzt bei euch beiden viel Zeit im Sommer, um WM zu schauen. Ein ruhiger Sommer sozusagen, ohne Funktion jetzt aktuell.
Beim Peter,
ja, auf alle Fälle.
Peter weiß ich nicht, ob er schon aufgehört hat oder noch was machen würde. Ich habe sicher jetzt einmal für mich entschlossen, dass ich aufhöre. Mein alt genug war ich schon, dass ich aufhören darf. Und ich habe es das lange genug gemacht und irgendwann verliert mir irgendwo die Freude, will ich gar nicht sagen, aber das Engagement, das Feier, wenn man das Feier nicht mehr hat, ist gescheiter, man hört auf, weil dann kann man nicht mehr auf die Spieler gut einwirken oder wie auch immer, weil das merken sie mit der Zeit und durch das ist dann irgendwann, wie man sagt, aus. Und jetzt habe ich November, Ende November aufgehört und muss sagen, bis jetzt geht man null ab. Ich genieße den Ruhestand. Ja.
Ich glaube, beim Peter juckt es noch ein bisschen, oder?
Jucken ist jetzt natürlich nicht übertrieben, nicht, aber dieser letzte Abgang, der war nicht in Ordnung aus meiner Sicht, okay. Man hat eh gesehen, wie es dann weitergegangen ist. Aber im Endeffekt muss ich in Ernstl beipflichten. Umso länger, dass du weg bist von dieser Hauptaufgabe Fußball, umso mehr genießt du dann das Privatleben. Aber ich sage wieder, ich habe jetzt vor ein paar Wochen wieder mehrere Anrufe gekriegt, ob ich das oder das übernehmen will. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt, sage jetzt, Hausnummer vierte oder fünfte Liga machen, nur spaßhalber. Das tue ich mir nicht an, weil da kannst du nur verlieren im Endeffekt. Und das andere, was erste Liga war, nicht nur jetzt Österreich, sondern das ist dann was mich dann auch nicht mehr so reizt, da fliegt in Ernst dabei, einfach, wenn du dann eine Zeit lang weg bist von den Geschehen, dann verlierst du dann auch irgendwo diese Spannung und diese Freude. Und ich freue mich wieder, dass ich wieder bei Sky gescheit reden darf. Also, danke, Herr Uwe König, dass er mich damals wieder angerufen hat und mich wieder da eingebunden hat. Und mir macht dieses einen Spaß, herum zum erzählen. Und es ist halt immer, ich merke halt immer mehr, es wird vieles neu. Also mit dem, was im, gerade Fußball, das andere kenne ich mir nicht aus, aber im Fußball diese Ansprachen, diese Sprache, diese auch, ich würde jetzt nicht sagen Training, weil ich habe mir viele Trainings angeschaut, da ich habe bis jetzt keine neue Übung gefunden oder gesehen. Aber Ansprache der Trainer, Ansprache, was die Spieler haben wollen, Spieler verstecken sie mehr hinterm Berater und so weiter. Und da merke ich halt einfach, hoppala, es macht doch mehr Spaß, hier bei Sky zum Arbeiten und zum gescheit reden, als wie am Platz zum Stehen. Vor allem jetzt bei der Hitze.
Ja, und es freut uns ja ganz besonders, weil Expertise bringt ja beide besonders viel mit. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit euch, knappe Stunde, die wir jetzt sprechen dürfen. Und es bringt uns zur WM. Ihr habt also beide viel Zeit, um euch die WM anzuschauen. Peter, du hast gerade gesagt, im Fußball verändert sich so einiges. Wir durften ja jetzt schon ein bisschen etwas von der WM beobachten. Über 60 Spiele sind jetzt schon gespielt worden. Also es ist jetzt irgendwie auch schnell gegangen, das Ganze. Du hast gerade gesagt, es hat sich viel verändert. Wie hat es dir denn bis jetzt gefallen? Holen wir mal so einen Status quo ab.
Also was mir speziell bei den Spielen aufgehört, unheimliche Ordnung bei den Mannschaften. Also es gibt keine Nation mehr, die was komplett zerfledert wird oder die was komplett hergespielt wird. Es ist eine richtige, großartige Ordnung im System drinnen, bei den Vereinen. Okay, ich glaube, Curaçao hat einmal 7 Stück gekriegt. Solche Spiele hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Also, aber im Großen und Ganzen ist sehr viel Ordnung in die Spiele drin. Was natürlich jetzt aufgrund der Temperaturen tut, ist vielleicht das Tempo. Aber ich glaube, was ganz augenscheinlich ist, die Mannschaft im Ballbesitz tun sie irrsinnig schwer, Torschancen heraus zum Spielen, weil einfach die ganzen Nationen sehr kompakt stehen, sehr fleißig sind, sehr mutiger sind gegen den Ball. Aber was ihm fehlt, ist dann mit dem Ball selber dann nach vorne zu kommen. Da, glaube ich, ist noch immer das Manko bei vielen Nationen. Gut verteidigen können sie alle, aber nach vorne, liebe Gott.
Das ist natürlich etwas, was dir dann auch ganz besonders fehlt. Ernst, wie ist das für Sie, wenn Sie WM jetzt schauen? Gefällt es Ihnen? Haben Sie Spaß dran? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, wow, das taugt mir eigentlich gar nicht?
Nein, es ist ja auch natürlich sehr interessant und man merkt ja immer, dass es immer die Kluft zwischen den großen Nationen und den kleinen immer kleiner wird. Mhm. Wie der Peter schon gesagt hat, die kleinen Vereine oder die Länder, Vereine sind ja keine Länder, sind schon so gut taktisch ausgebildet, dass es gegen denen auch schon schwer, Tore zu machen ist. Wie gesagt, das sind Ausnahmen, so wie Deutschland das 7-1 oder einmal 4-1 oder 5-1. Aber im Grunde genommen ist es nicht mehr so wie früher, dass es gesagt hat, jetzt spielen wir gegen denen, da können wir mit den Bodyschlafen spielen und gewinnen. Das Zeiten gibt es nicht mehr, weil viele Länder auch schon ausländische Trainer zugeholen und auch, was heutzutage ist, auch in die kleinen Länder so sehr viele Legionäre dabei sind und die was in den Ausland sehr viel lernen. Und durch das ist es alles schon enger zusammengerutscht. Und dazu, man darf nicht vergessen, jetzt sind schon 48 Länder dabei, wo man vor 20 oder 10 Jahren gesagt hat, da sind 20 oder 24, auf Deutsch gesagt, Blinde. Das spielt es nicht mehr. Mhm. Und durch das werden die Spiele auch interessanter auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist es oft, wenn du zuschaust,
da wird gefühlt wie beim Handball, schon nur mehr um einen 16er herum gespielt und warten, bis wir eine Lücke finden. Und dann oft ist dann, dann denkst du dann, pff, wollte ich nicht einmal ein Goal auch machen? Und das ist dann irgendwo schon so ein bisschen verfahren bei gewissen Spielen. Weil es immer nur auf Ballen halten spielen. Und das ist halt zu wenig für mich. Geht es in die Tiefe oder nach vor die Post ab und dann spielt man Fußball zum Tor machen. Und da ist schon ein bisschen sehr viel, zu viel Taktik für mich drinnen.
Stichwort Legionäre hat mich jetzt gleich ein bisschen an Algerien erinnert. Das ist ja eine dieser Mannschaften, die viele Legionäre hat, die in tollen, tollen Ligen spielen. Unter anderem eben in der Deutschen, bringt uns zur Gruppe J, bringt uns zu unserer Gruppe. Ausgangslage wie folgt: Argentinien ist fix Erster, Jordanien fix Letzter, Österreich und Algerien machen sich's aus. Und das eben heute in der Nacht um 4 Uhr gegeneinander. Peter, wie attraktiv ist denn dieser zweite Platz für Österreich?
Ich glaube, sehr attraktiv. Ich denke, wir brauchen da nicht reden um Platz 3, sondern das Ziel muss einfach sein, und es wird auch das Ziel sein, diesen Platz 2 zu erreichen. Wie es dann weitergeht, das liegt ja an den anderen Nationen. Aber ich glaube, dass die Spieler heute genau wissen, um was das da geht, dass sie da natürlich dementsprechend diesen Platz 2 auch erobern wollen. Aber man muss wieder das kleine Fragezeichen wird sein, natürlich Algerien. Wie spielt Algerien mit? Es wird immer das hochgekocht, was damals passiert ist, 82 und alles. Das interessiert, ja, der Ernstl ja. war leider dabei.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Eingewechselt aber, worden, nämlich in der 64. Minute, glaube ich, war es damals.
Ja, da. Ja, wir müssen das 1-0 fernhalten für die Deutschen.
In den Medien ging es ja überall um die Schande von Gijón jetzt. Eben 82 war es. Ernst, Sie waren dabei. Was hat das bei Ihnen jetzt nochmal alles hochgebracht, wie Sie das gelesen haben? Was haben Sie sich gedacht?
Nein, es kommt immer wieder hoch. Ich kann mich erinnern, vor eineinhalb Jahren war algerisches Fernsehen da, haben mich angerufen für ein Interview vor eineinhalb Jahren, das war 82 und haben das noch immer nicht aufgearbeitet. Ja. Also in denen steckt das schon noch tief drinnen, auch wenn die jetzt heutigen Spieler ja mit der Sache gar nichts zu tun haben. Aber in dem Land ist da noch sehr viel Hass, will ich sogar sagen, drinnen und ich glaube, dass das auch vielleicht heute in der Nacht eine große Rolle spielen kann, dass die noch mehr aufzuckert sind, als was normal ist. Obwohl, ich sage, heute geht es für beide um sehr viel. Und was ich zuerst, was die Frage zum Peter, ob wir Zweiter oder Dritter werden. Wir sind nicht in der Lage, dass wir es aussuchen können. Wir sind Österreich und nicht sagen, wir spielen am dritten Platz. Das kann sich aussuchen, England oder Spanien, und sagen, nein, wir schieben oben die Partie, weil wir wollen nur Zweiter werden. Wir müssen froh sein, wenn wir die Runde überstehen. Und dann ist es egal, wer kommt. In der K.O.-Phase kann alles passieren in einem Match. Aber wir sind wirklich nicht in der Lage dazu, dass wir sagen jetzt, wir suchen es aus und nebenbei glaube ich auch, so wie die Lage jetzt da ausschaut, dass mit den 3 Punkten das zu wenig sein kann. Im Grunde genommen tut das 2. gut gegen Argentinien weh. Wenn wir das nicht kriegt, dann war die Ausgangslage noch besser. Aber jetzt glaube ich, müssen wir schauen, dass wir den Punkt machen, weil wenn man schaut, Algerien in der Mannschaft, was da spielt, ist ein 11 Legionäre drinnen. Die spielen aber bei guten Vereinen, also das ist sicher keine schlechte Mannschaft. Und das müssen wir auch mal drüber kommen und nicht sagen, wir wollen nicht Spanien, wir wollen nicht den haben. Wir wollen auch mal schauen, dass wir die Vorrunde überstehen.
Also eine spielstarke Mannschaft, Benze Baini unter anderem mit dabei von Dortmund, Riyad Mahrez, Man City, Chaibi, Eintracht Frankfurt, Maser, Leverkusen, Nuri, Man City, Amouradets fehlt, aber bei Wolfsburg ein starker Stürmer, Musa. Also da sind doch einige Spieler dabei, die man auch kennt, die sehr spielstark sind. Bleiben wir trotzdem noch einmal ganz kurz, bevor wir über Algerien sprechen, bei der Schande von Gijón und eben auch Algerien. Ich habe mich nämlich mit demselben auseinandergesetzt, was Sie gerade gesagt haben, was titeln soll die algerischen Medien? Und es war ganz interessant, weil da merkt man, da ist noch ein Frust da. Also die haben schon ein bisschen Rachegelüste, hat man fast das Gefühl. Es wird von der Schande von Kansas gesprochen, also dass Algerien darauf schaut, dass Österreich dann gegen Spanien spielt. Aber nachdem, wie es jetzt eben ausschaut, durch diese Drittplatzierten und dass sich da einiges verändert hat, ist dieser dritte Platz eben gar nicht mehr so sicher. Wie könnte sich das jetzt im Spiel dann darstellen? Was könnte das verändern? Vielleicht auch, wenn Sie zurückdenken an die Schande von Gijón, wenn man das so ein bisschen vergleicht.
Naja, ich glaube, dass es so ist, weil beide einen Punkt brauchen.
Da mit einem Punkt werden ja beide
fix werden beide weiter. Und ich glaube, dass beide auf Sieg spielen werden oder probieren zum Siegen. Und wenn es vielleicht dann 10 Minuten, Viertelstunde vor dem Schluss X steht, dann sind beide so gescheit sein und den Punkt holen wollen.
Ja, wie wird das?
Aber nicht ausgemacht, sondern
nach 11 Minuten schon das 1-0 gefallen.
Ja,
und dann 80 Minuten.
Die Situation war damals eigentlich eigenartig, weil Deutschland hat das erste Match gegen Algerien verloren. Ja, durch das richtig. War das eigentlich jeder, glaubt, Deutschland, Österreich kommt weiter. Und dann hat das erste Match Deutschland gegen Algerien 2-1 verloren. Wir haben unsere zwei Matches gewonnen und dann haben wir, war ein Tag vorher, hat gespielt Algerien gegen Chile. Und Algerien hat in der Halbzeit gegen Chile 3-0 geführt. Und wenn sie das drüber bringen, dann hätten wir ja 4-0 ausgehen müssen. Und die haben dann noch zwei Gurgel, das 3-2 ausgegangen. Und dann war am nächsten Tag unser Match halt und dann war es jetzt so, die haben uns nach 9 Minuten das 1-0 gemacht, die Deutschen. Mhm. Und wir haben ein paar deutsche Legionäre in unserer Mannschaft gehabt und das war eigentlich vorher gar nicht vereinbart oder wie auch. Und das hat sich dann im Match schon ergeben.
Wie ergibt sich sowas?
Nein, die reden untereinander, die Spieler. Wir tun euch nicht weh, wir tun euch nicht weh, und das tut uns nicht weh. Es haben im Grunde genommen zwei Leute nicht mitgekriegt von unserer Mannschaft. Das war der Schoko und der Lanzke, der Teamchef draußen. Der hat noch immer der 40. reingeschaut. Und der Schmidtschul war kommt rein und gesagt, hey Felix, gib mal Ruhe, siehst du das nicht? Und das war halt dann sehr krass, muss ich sagen, weil es war sehr augenscheinlich, weil die haben 10 Minuten im Ball gehabt, dann haben hin und her geschaut, wir haben zugeschaut, dann umgekehrt auf der anderen Seite. Aber ich würde nur sagen, dass im nächsten Tag ist es dann gut gegangen. Wir haben müssen weiterfliegen von Gijón, haben wir gewohnt, dann mit dem Bus am Flughafen und dann sind nach Madrid geflogen. Die haben uns die Fensterscheibe weggehauen. Wir waren sehr beliebt in Spanien, aber ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Wir haben Angst gehabt, beim Wegfahren von Hotel, Bus gerüttelt worden von und Scheiben haben sie uns eingekauft. Lauter so Sachen, wir haben Todesangst gehabt.
Ich wollte gerade sagen, die Geschichte ist einem dann ja doch ein bisschen nachgehangen, oder?
Ja, eigentlich ja. Aber im Grunde genommen, im Spiel war jeder froh, dass man weitergekommen ist. Da denkst du gar nicht dann an die nächsten Schritte, was dann eigentlich passiert ist oder passiert. Und in dem Moment bist du froh, wir sind weiter, wie auch immer. Und so glaube ich, dass auch. Wir reden jetzt von Algerien, Österreich. Wenn wir an zwei andere Matches anschauen, wo sie einen Punkt braucht haben, sind auch unentschieden ausgegangen und da redet keiner drüber.
Das war ja das Problem bei dem Spiel, dass es dann so auffällig war. Ab der 11. Minute richtig, wurde der Ball hin und her geschoben. Ich glaube, man kann sowas vielleicht dann auch, wenn so etwas, wie Peter vorher gesagt hat, in der 80. passiert, irgendwie anders drüber bringen. Aber es war, glaube ich, schon augenscheinlich damals.
Das habe ich auch gemeint, wenn es heute zum Beispiel oder morgen in der Früh X steht, dann werden, glaube ich, beide Mannschaften so gescheit sein, taktisch verhalten, weil es dann ist einer beide Käufer, ohne dass jetzt was vereinbart ist, sondern jeder will weiterkommen. Und damals war es halt ein bisschen sehr krass, weil nach 9 Minuten haben wir es 1-0 gekriegt. Wir haben auch damals in der Phase Angst gehabt, dass uns die ausschießen können. Die Deutschen haben trotzdem von uns einen Respekt gehabt und so hat sich das dann eigentlich ergeben, das Unspiel. Aber das war wirklich nicht schön zum Ausschauen.
Ja, und Algerien damals eben deshalb ausgeschieden und nicht weitergekommen. Peter, was kann so eine Ausgangslage, die jetzt gerade eben da ist für Österreich und Algerien, vor einem Spiel in einer Mannschaft auslösen im Kopf?
Das, was damals passiert ist, das haben die Spieler, erst da hat die ganzen Spieler ja noch nicht einmal noch gegeben.
Die sind jetzt die da wissen, erst damit konfrontiert
worden. Die wissen gar nicht, um was das da wirklich gegangen ist. Ja. Ich denke aber, dass beide Mannschaften, das ist eigentlich der Schlüssel eigentlich von dem heutigen Spiel. Beide Mannschaften wissen, mit einem Unentschieden sind beide weiter.
Was löst das im Kopf aus? Kann man da vielleicht sich im Vorhinein schon denken, man verwaltet dann doch irgendwie auf eine Art und Weise? Oder?
Nein, das ist eine andere Generation. Das ist eine andere Generation von Spielern. Da ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass unsere Spieler auf Sieg spielen wollen. Also Conny Leimer sagt das ganz richtig. Also das ist ein Spieler, der taugt mir irrsinnig auch von seinen Aussagen her. Das ist ein Spieler, der will alles gewinnen. Also, und das, was er nicht gewinnen kann, möchte den Rest noch gewinnen. Den Satz gibt es jetzt schon lange. Ja, den habe ich so oft genug gehört. Aber ich glaube schon, dass Österreich heute alles versuchen wird, dieses Spiel zum Gewinnen. Große Frage wird sein, welche ersten Elf wieder auflaufen werden, was Ralf wieder im Köcher hat oder was er sich für Gedanken macht. Aber von den Spielern her gingen die sicher in die Spiele rein. Wir wollen Zweiter werden und wollen das mit einem Sieg machen.
Absolut. Und ich meine, das ist ja auch das, was man gemerkt hat, Pressekonferenz habe ich mir angeschaut. Ralf Rangnick hat fast ein bisschen allergisch reagiert, hätte ich jetzt gesagt, auf diese Fragen, wenn es um Gijón ging. Er will damit nicht konfrontiert werden. Natürlich sagen die Spieler auch, man will gewinnen. Natürlich wurde aber auch schon gesagt, wenn es dann 1-1 steht am Ende, dann möchte man noch nichts riskieren. Ganz kurz noch zu Algerien, weil wir vorher über Algerien gesprochen haben. Ihr habt sie beobachtet. Wie würdet ihr sie als Gegner einschätzen für Österreich? Als spielstarke Mannschaft, kommen die uns gelegen oder auch nicht? Worauf gilt es aufzupassen? Ernst, wie sehen Sie das?
Ich glaube, es ist eine spielstarke Mannschaft und die wollen auch sicher sehr viel zum Spiel beitragen. Und ich glaube, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Ich glaube, ich werde jetzt gar keine Stärke oder Schwäche einschätzen, sondern es ist ein offenes Spiel. Und zurück kommen wir zum Rangnick, unserem Teamchef, wie man den kennt. Glaube ich, ist der so ein ehrgeiziger Deutscher noch dazu, der will jedes Spiel gewinnen. Und das, von dem gehe ich aus. Und aber Algerien wird das auch vorhaben. Und es kommt halt darauf an, wie der Spielverlauf sein wird. Das müssen wir jetzt einmal abwarten, weil vorher alles wissen, war eh schön, wie wir es wissen. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften trotzdem gewinnen wollen. Erstens einmal, wie der Peter richtig sagt, das, was haben wir da, zwei da, da war keiner noch auf der Welt. Jetzt werden sie ein bisschen konfrontiert, die algerischen Spieler mit denen. Aber ich glaube, in denen ist das nicht so drinnen, wie in den Volk, was haben, die den Hass gegenüber nicht, die von den Eltern leid. Von der heutigen Mannschaft. Sie wollen einfach Fußball spielen und gewinnen. Und es geht gar nicht, was damals 82 war. Es ist halt einmal ein paar Wochen her. Und durch das glaube ich, dass es mit den armen anderen nicht wirklich jetzt mit dem heutigen Spiel was zu tun. Ich glaube, dass es mehr in der Öffentlichkeit breitreden wird, als was wirklich für das Spiel bedeutet.
Ja, absolut.
Und man sieht ja auch in den letzten Interview von Rangnick, er geht gar nicht, er tut viel ablenken, weil er noch immer redet über den Elfmeter oder was ich da nicht da und was ich. Also er geht gar nicht eigentlich auf dieses Eigentliche ein, sondern will von der Mannschaft das Wecker kriegen, dass da Hoppala Algerien da jetzt wartet, sondern einfach über Dinge redet, die was eigentlich eh jetzt nichts mehr bringen. Ob das jetzt ein Elfmeter war oder ein Foul war oder nicht, das ist. Aber er lenkt halt gut ab von denen, das ist auch wichtig.
Ja, aber ich. Ja,
Entschuldigung.
Bitte Ernst, nein, bitte.
Das haben wir gestern bei der Pressekonferenz gesehen, ich habe es eher gesehen. Er geht ja gar nicht, wie du richtig gesagt hast, er tut immer Schirm. Kurze Antworten und gar nicht viel auf ein Thema eingehen oder auf eine Diskussion, das interessiert ihm gar nicht.
Absolut.
Und
das
ist eigentlich ganz gut so, dass er das auf Zeiten schiebt.
Und ich glaube, Peter, was du vorher gesagt hast, ist auch sehr richtig, dass das heute einfach auch anders ist. Die Generationen und unsere Mannschaft ist sehr auf Sieg eingestellt. Die sind ja auch euphorisiert, hat man das Gefühl. Die wollen gewinnen, die wollen das Spiel gewinnen. Und was auf jeden Fall klar ist, wenn es Platz 2 ist, ist, dass wir jetzt fix gegen Spanien spielen. Also das ist jetzt schon klar, nachdem die Gruppen eben in der Nacht gespielt haben. Spanien ist eben da Gruppenerster. Und da noch ein ganz kurzer Sidestep. Kap Verde war die große Überraschung in dieser Gruppe, die es da jetzt eben auch geschafft haben, statt Uruguay. Da hätte man auch nicht damit rechnen können. Also es gibt dann immer Überraschungsteams, oder?
Sensationell, dass dieses kleine Land, ich habe ja beim FAC damals 2015 einen Spieler gehabt von den Kapverden in Flavio und für das Land, für das kleine Land, ich glaube 160.000 Einwohner tut
weiß ich
überhaupt
gar nicht so genau, Peter.
Nicht
gut vorbereitet, das Land.
Nein. Nein, ja, und dass die bei der WM dabei sind und so eine Rolle spielen, also kann man sagen, aber da sieht man ihn. So wie der Ernst davor schon gesagt hat, viele Spieler von diesen Ländern, afrikanischen Ländern oder Inselländern spielen in guten Ligen und das macht ja dann bei einer Weltmeisterschaft bezahlt.
Absolut.
Wenn man gesehen hat, das erste Match gegen Spanien, wie wir es gespielt haben, 0-0 und Spanien ist ja doch keine unbekannte Nation, sagen wir mal so.
Und von Spanien als Favorit gehandelt als Europameister.
Spanien hat nicht wirklich viele Torschancen gehabt. Die haben nicht viele Torschancen zulassen, dass du jetzt sagst, die haben eine Torschance um die andere verhaut oder vernebelt. Das war überhaupt nicht der Fall. Die sind gar nicht richtig zu Torschancen zugekommen. Und das 0-0 war eigentlich hoch verdient. Und jetzt haben wir gesehen, sie haben noch kein Match verloren. Sie haben dreimal unentschieden gespielt, sind weiter. Was will man mehr? Für so ein Land, das ist ja ein wahnsinniger Erfolg. Aber da sieht man eigentlich, was man mit einer Euphorie eigentlich alles zustande bringen kann oder wie man weiterkommen kann. Weil wie man gesehen hat, wie die immer gefeiert haben oder auch die paar Zuschauer was gehabt haben mit. Und das war ja Freude pur, wenn man denen zugeschaut hat.
Aber ich glaube, das ist ja auch das, was Peter vorher gesagt hat, dass es einfach schön ist zu sehen, dass die Schere dann doch nicht mehr so weit auseinander geht, sondern dass auch kleine Mannschaften gut eingestellt sind. Und ich persönlich finde es, dass die WM auch so spannend zum Zuschauen macht. Also das macht, finde ich, auch großen Spaß zuzuschauen und zu sehen, dass so kleine Mannschaften dann eben gegen Spanien solche Überraschungen rausholen können.
Ja, das ergibt einfach jetzt im Moment so wie du vorher schon richtig gesagt hast, jetzt sind 48 Mannschaften. Früher waren 24 Mannschaften, jetzt bei 48 Mannschaften hast du doch mehr zum Schauen, mehr Möglichkeiten und dann kommen halt auch kleinere Nationen, haben die Chance, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Ob das gut ist oder nicht, das ist wieder dahingestellt. Für den Sport ist vielleicht gut. Ich glaube, denke auch für die Wirtschaft. Umso mehr Sponsoren und so weiter. Und umso mehr, es wird halt die Frage sein, wo werden dann die nächsten Weltmeisterschaften sein? Welches Land kann sich noch leisten, allein eine Weltmeisterschaft zum gestalten und organisieren? Das wird das große. Ich denke, dass sich das jetzt da wieder so wieder entwickelt, so wie jetzt mit drei Nationen, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass oft dann zwei, drei Länder sich zusammenschließen, um eine WM zu organisieren.
Ja, ist, glaube ich, auch für die kommenden Jahre so geplant. Ernst, was mich in dem Zusammenhang auch interessiert, ist Ihre Meinung, Ihre beider Meinung dazu, wie wirkt das dann, wenn man eigentlich merkt, dass Geld, wenn Geld keine Rolle spielt, dann eben doch auch kleine Vereine, in dem Fall sind es kleine Nationen, eine Rolle spielen können. Sieht man da dann doch, was Geld im Clubfußball auswirkt, oder? Und in Nationalteams dann eigentlich keine Rolle spielt. Macht auch irgendwie Spaß, oder? Ist auch schön zu sehen, wenn Geld eben keine Rolle spielen darf, was dann möglich ist.
Bin mir nicht sicher, ob Geld nicht so eine Rolle spielt. Ich meine, auf kurze Distanz ist das.
Geld spielt wohl eine Rolle bei der FIFA.
Das muss ja, man schon sagen. Das haben wir ja schon 48 Länder dabei, weil es nur mehr eine Geldsache ist. Richtig. Weil das ist nur mehr alles aufpassen und da muss man halt aufpassen, dass es nicht überwässert wird. Aber auf kurze Zeit ist das Geld nicht so für die Länder selber. Ist das nicht so große, spielt das nicht so große Rolle? Ich sage jetzt über Saison, wenn man bei Vereinen ist das wieder was anderes. Da macht sich ja für alle langsam über Saison schon meistens bemerkbar, wenn man richtiges Geld investiert hat, dass das schon Geld viel ausmacht. Bei sieht man, braucht man nur schauen, England in der Liga, da glaubt man, das Geld kommt da. Und die sind halt schon dominant. Und bei Ländern, so wie es jetzt ist bei einer WM, ich spiele das nicht so eine große Rolle, weil es nur eine kurze Distanz ist und da kannst du keine Spieler kaufen und holen.
Du hast halt die, du hast und mit denen richtig. Musst du arbeiten und dadurch wird die Schere auch kleiner. Und das ist irgendwie richtig. Schön zu beobachten,
finde ich. Richtig, und da spielt halt das Geld weniger Rolle. Ja. Oder für die Mannschaften selber, für die Länder selber, bei der WM überhaupt nicht. Ja. Weil die Leute, die ich zur Verfügung habe, was in meinem Land leben oder heutzutage werden ja schon so viel umbürgert und einbürgert und alles, das ist ja auch, nimmt ja auch schon ein bisschen Überhand. Mhm. Und das muss man da auch ein bisschen schauen, dass man da ein bisschen das enger hält und nicht jetzt da. Aber das wird sich leider nicht zum Auffallen.
Der Lauf der Zeit, das ist einfach die neue, sage ich, neue Zeit.
Ja, richtig.
Also da brauchen wir gar nicht drum herum reden, weil man sieht ja auch, wie viele Spieler das eigentlich im Ausland spielen und sich dann für ihr Heimatland bekennen und sagen, ich spiele lieber dort im Nationalteam. Nicht? Also da gibt es genug Beispiele, wo der Spieler eigentlich schon für die österreichische Nationalmannschaft gedacht war. Der hat sich dann aber, nein, ich spiele für das Heimatland von meinen Eltern, weil er ja selber nicht dort geboren ist, aber er spielt. Und da gibt es genug Beispiele. Nicht? Und das wird wahrscheinlich noch größer. Und vor allem Afrika mit dieser großen Destination, das wird, ich glaube, dass da noch mehr Fußballer rausgekommen werden und es wird einfach in Europa immer schwieriger für gewisse Nationen da Stand zu halten mit ihren eigenen Spielern. Für mich ist das größte Beispiel Italien. Ja, die sind jetzt zweimal nicht dabei bei einer, wenn man, die haben vor Jahren noch gehalten zu den Top 5 Ligen. Und sind bei der WM nicht dabei, weil sie einfach in ihrer Liga so viele Ausländer haben. Das gibt es halt nicht mehr, das mit drei Ausländern und was ich so was, sondern der Markt ist offen, man redet immer von Gleichberechtigkeit, von der Arbeit her und darum ist beim Fußball so passiert, dass das jetzt auch für diese Länder einfach überschwemmt werden und da muss halt die Nation selber aufpassen, dass das nicht zu überhand
nimmt. Nachwuchsarbeit muss weiterhin gefördert werden.
Man sieht ja, ein großes Beispiel war in den letzten Jahren Red Bull Salzburg. Mhm. Für Salzburg, da sind auf einmal 11 Ausländer rausgelaufen. Gut, sie sind Meister geworden, man hat gefeiert, aber im Endeffekt hat es in österreichischem Fußball oder für die Nationalmannschaft nichts gebracht. Nicht?
Wir bleiben gespannt, kommen jetzt aber zurück zu unserem Nationalteam und wollen, Peter, darüber sprechen, wie Ralf Rangnick eventuell aufstellen wird, beziehungsweise vielleicht sogar, wie ihr beide aufstellen würdet. Was sind denn so, fangen wir mal an, weiß ich nicht, zum Beispiel bei David Alaba, Ernst, ich fange bei Ihnen an. Gehört der für Sie fix in die Startelf?
Wenn er körperlich fit ist, ja. Weil er ist ein Führungsspieler und was er jetzt schon als geleistet hat, aber das zählt einmal nichts mehr. Aber ich glaube, dass er halt noch nicht, oder ich weiß nicht, jetzt ist er 34 Jahre, aber noch mehr auf sein Level kommen wird, was das Körperliche betrifft. Man merkt, er wird nach 60 Minuten im Austausch. Aber er ist trotzdem für die Mannschaft sehr wichtig. Und wenn er anfängt und wenn er nur 50, 60 Minuten spielen kann, der Mannschaft helfen kann, glaube ich, schon sinnvoll, dass er anfangen würde. Weil soweit hat er schon eine Klasse und Routine, dass er da hinten das alles zusammenhält. Und ich glaube, auch für die Mannschaft selber ist es sehr positiv, wenn er am Feld steht.
Als Leader.
Als Leader, ja.
Peter?
Ja, ich habe es schon einmal gesagt, beim David ist einfach das Hauptproblem die letzten 2 Jahre. Die Zeit vorher großartig. Also auch Stammspieler bei Real Madrid, dann kommt diese schwere Verletzung, Kreuzbandriss, dann kommt die nächste Verletzung, also nach dem Kreuzbandriss von einer Verletzung in die nächste eine, dann ist rausgekommen, hoppala, es wird der Vertrag nicht mehr verlängert. Das bedeutet bei Spitzenclubs, hoppala, du bist Nummer 18 bis irgendwas. Ist leider so, er war immer wieder auf der Bank mit bei Real Madrid, aber hat ganz wenige Einsätze. Und ja, das, was in David einfach fehlt, ist einfach die Spielpraxis. Der Fitnesszustand, wissen wir, der ist vorhanden, weil du kannst nicht bei Real Madrid auf der Bank sitzen und bist nicht fit. Von Fitnesszustand, glaube ich, ist er doch dann. Was ihm fehlt, sind natürlich diese Spiele, dieser gewohnte Rhythmus. Und,
jetzt hast du ihn aber in 2 Spielen beobachtet. Gehört er für dich in die Startelf? Funktioniert also, das für dich? Ist das gut oder ist die Innenverteidigung für dich anders darzustellen?
Er probiert noch immer natürlich auch das Spiel nach vorne zum Treiben. Das, was in gewissen Momenten nicht so gut funktioniert hat, vor allem im ersten Spiel. Aber es ist natürlich ohne Spielpraxis. Du kriegst nur Spielpraxis, wenn dich der Trainer aufstellt. Und wenn dich der Trainer aufstellt, wird er immer versuchen, eine gute Leistung zu bringen. Es ist natürlich, wir haben in der Abwehr, vor allem in Innenverteidigung, hat Ralf so viele Möglichkeiten. Es hat mich eigentlich beim letzten Spiel überrascht, dass trotzdem der Bosch angefangen hat, trotz dieser Verletzung. Da hätte man vielleicht anders handeln können, aber das ist die Entscheidung eines Trainers. Und beim David, ich glaube schon, wenn er am Platz steht, und man hat es ja auch bei Argentinien gesehen, wo auch der Innenverteidiger, der was ganz ein wichtiger Mann war, wird natürlich auch auf einmal nach 60 Minuten ausgewechselt und dann kommt der 38-Jährige rein, der was gleich stark ist. Und so sehe ich es auch. Ich glaube, wenn der David fit ist, dann soll er in die ersten Elf stehen. Mhm.
Conny Leimer, hast du vorher erwähnt, ist ein Spieler, der dir sehr gut gefällt. Auf welcher Position gefällt er dir denn am besten?
Mir gefällt er am besten im Mittelfeld. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er oder auf dieser rechten Seite, ob er da jetzt davor der Abwehr spielt oder statt vorne, statt im Angriff, also nicht Angriff, sondern aus der Mittelfeldrolle. Aber das ist ein unheimlich fleißiger Spieler. Das ist ein Spieler, der was permanent unterwegs ist, der was permanent Ball haben will, der im Endeffekt auch torgefährlich ist und auch dementsprechend sehr, sehr gut nach hinten arbeitet. Und für den Conny sucht man immer jetzt im Moment die Position, weil er einfach wertvoll ist für die Mannschaft. Und ich denke aber, es wird wirklich eine große Frage, wie die Aufstellung heute sein wird. Also, ich traue mir gar nicht sagen, ob man mit einem Wene wieder links spielt, dass man da wieder die ob Linhardt wieder spielt. Das sind alles so Sachen. Wer spielt im Sturm vorn? Spielt der Marco von Anfang an? Spielt Karajic von Anfang an? Es wird sehr spannend werden.
Ja, absolut. Vor allem die Stürmerfrage. Wer wird spielen? Bleiben wir noch ganz kurz bei Konrad Leimer. Bevor wir zu den Stürmern kommen, Peter, da kannst du deine Expertise dann noch gleich abgeben. Soll er seinen Vertrag verlängert haben, und zwar bei den Bayern bis 2029. Soll ihn noch ein bisschen beschäftigt haben, dieses Thema. Ist jetzt eben abgeschlossen und natürlich auch total verdient, dass er bei den Bayern so lang verlängert. Ernst, auf welcher Position sehen Sie ihn denn? Ist es Mittelfeld, so wie es der Peter sagt, das richtige
Bin ich beim Peter? Für mich ist er auch ein sehr guter Mittelfeldspieler. Mit seiner Laufarbeit, mit seiner Dynamik. Er geht gut mit Tempo vorne rein.
Es ist vielleicht manchmal gar nicht so gut, dass man viele Positionen begleiten kann.
Ich würde gerade sagen, es ist nicht immer ideal, wie man alles spielen kann, wenn man so ein guter Spieler ist, weil irgendwo soll man seine Position finden. Beim Bayern hat er es jetzt gefunden, aber ich sage halt, als rechter Außendecker hat er ein Jahr mörderisch gut gespielt. Obwohl ich ihm trotzdem als Mittelfeldspieler sich jetzt tauscht er irgendwo einmal links nach rechts. Und er wird dann immer hin und her geschoben. Im Mittelfeld bei Bayern ist halt ein Überangebot gewesen. Jetzt bist du froh, wenn du bei Bayern überhaupt in der ersten Elf bist. Er hat jetzt als Stammleiber jetzt gefunden. Als rechter Verteidiger habe ich Nationalteam den jetzt schon lieber als Mittelfeldspieler sehen. Aber ich glaube, der Rahn steht ihm immer irgendwo auf links oder rechts in die Verteidigung. Und wenn man da halt nicht so speziell auf der linken Seite nicht so ein gutes Überangebot haben, mit guten Spielern. Und man sieht eh, wenn der Bosch mit der Verletzung spielen muss oder soll, sieht man eigentlich, dass wir haben, glaube ich, im Kader 6 Innenverteidiger, aber links und rechts die Verteidiger hapert es ein bisschen. Da sind wir ein bisschen dünn aufgestellt. Und mir da überrascht, dass jetzt beim letzten Match der Lina nicht gespielt hat, weil da war immer fix gestartet. Entweder war er leicht angeschlagen oder wie auch immer. Das war für mich eine große Überraschung, dass er nicht gespielt hat. Aber bitte, es hat eh so auch funktioniert. Oder ja, mehr oder weniger. Aber trotzdem, in Leimer, der in Mittelfeld sehe, aber da haben wir auch zwei gute Spieler. Mit Seiwald ist gesetzt, der spielt eh immer, der spielt sein Bart Tobe. Ist ein sehr wichtiger Mannschaftsspieler und durch das, glaube ich, Zehnerposition, was er letztes Mal einmal gespielt hat, das ist nicht seine Position. Er muss das Spiel vor ihm haben, wo er mit Tempo einige kann, seine Tempo und Dribblings machen kann. Und als Zehner ist er zu weit vorne. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, er braucht sein Spiel. Ich spiele vor ihm.
Ja. Paul Wanner übrigens auch wieder fit, war im Abschlusstraining dabei, hatte eine Oberschenkelblessur nach dem Spiel gegen Argentinien, der wahrscheinlich dann wieder auf der Zehner. Aber wir werden sehen, wie die Aufstellung sein wird. Wir sind gespannt, Viererkette, wie wird die ausschauen, wie wird die nicht ausschauen. Bleiben wir ganz kurz bei der Stürmerfrage, die ja viele Menschen beschäftigt. Vor allem nach dem Argentinien-Spiel wurde die Offensive doch kritisiert. Wen, Peter, siehst du als Stürmer? Ist es Arnautovic, ist es Gregoritsch, ist es Kalajdzic? Wer wird uns die Tore machen?
Also in erster Linie der Marco. Aber wenn man jetzt den zwei Spiele jetzt da hernimmt, beim ersten Spiel auf der Bank auf einmal. Man hat bei der Einwechslung gesehen, also das, glaube ich, muss jeder, was ein bisschen am Fußball verstanden hat, gesehen, wie begeistert dass der war, dass er erst eingewechselt worden ist.
Begeistert.
Hat es aber dann tadellos gemacht, war sehr anspielbar, hat sehr viele Ballkontakte gehabt. Und das Problem war dann für mich das zweite Spiel. Also ich bin nicht der Teamchef, Gott sei Dank, hätte erwartet, dass der von Anfang an spielt. Spielt wieder nicht, Gregoritsch spielt vor ihm. Und man hat da bei der Einwechslung gesehen, also das haben viele, ich war bei diesem Spiel da bei einer Gaststätte, wo sehr viel Leute waren, habe ich da vor dem Spiel und in der Halbzeit ein bisschen geplaudert über das, aber man hat die Reaktion gesehen von Marco, wie der eingewechselt worden ist.
Du weißt ja, das ist ein Stürmer. Wie fühlt sich das dann an? Was macht das mit einem?
Beschissen, aber nicht hoffnungslos. So, also ich bin auch nicht gern auf der Bank gesessen, muss ich auch dazu sagen. Aber er ist nicht in dieses Spiel gegangen mit, das erkennt man einfach, das, wenn man selber gespielt hat, kann man sich da eine verfügen. Und er ist nicht in das Spiel reingegangen, so, ich will da jetzt was zeigen, ich will da was beweisen. Man hat es ja dann im Endeffekt nach 35 Minuten gesehen, es ist rausgekommen, 2 Ballkontakte.
Hat er überhaupt gehabt? 2?
Angeblich hat er 2 gehabt. Also, ja,
sie hätten die nicht verloren.
Und ich glaube, da hast du den Marco verloren gehabt in dem Moment. Im zweiten Spiel. Wie das jetzt, da, jetzt in den letzten Tagen weitergegangen ist, werden wir sehen. Aber ich denke, es spricht was für seinen Einsatz und es spricht was gegen seinen Einsatz. Der Einsatz, wo ich sage, hoppala, der Teamchef stellt sich und sagt, der Marco hat nur momentan Luft für 60, 70 Minuten. Gut, dann bring ihn von Anfang an. Wechseln kannst du ihm, das machen ja andere Nationen auch. Was dagegen spricht, ist einfach, wie hat er sich in den letzten Tagen präsentiert beim Training. Und das wird entscheidend sein, wie sich da der Teamchef entscheiden wird. Finn Kalajdzic spricht aus meiner Sicht natürlich seine Körpergröße gegen den Gegner und auch seine Ballsicherheit. Ja, das, was der Marco im ersten Spiel gemacht hat, wie er eingewechselt hat, unheimlich ballsicher, fast keinen Ballverlust gehabt, einfach gespielt. Das gehört einmal auch für einen Stürmer, dass du nicht immer, du musst nicht immer Stürmer glänzen, dass du jetzt da Tor machst oder dass du dreimal über den Ball steigst und irgendwie künstlerisch tätig bist, sondern dass du einfach den Ball fest hast für die Mannschaft, nächsten ausspielen. Weil das war auch zu unserer Zeit das Hauptaugenmerk bei einem Stürmer, Bälle festhalten. Und das wird sich jetzt entscheiden. Und für den Sascha spricht einfach sicher die Körpergröße und auch die Torgefahr und auch seine Ballsicherheit. Und ich bin schon sehr gespannt, für was das sich da der Teamchef entscheiden wird.
Aber ich verstehe richtig, Arnautović würdest du am ehesten.
Also ich würde ihm, es wird halt natürlich sein, wie hat er sich in den letzten Tagen präsentiert beim Training.
Ja, wir bleiben gespannt. Das wird.
Hat er sich da fangen, den Ärger wecker taucht, weil dass der verärgert ist, da braucht man nicht reden.
Ja. Was jedenfalls, glaube ich, eine Sache ist, wo wir uns einig sind, ist, dass Schlager im Tor stehen wird. Und der mit guten Leistungen auch. Jetzt im Spiel gegen Argentinien, muss man sagen, präsentiert sich gut. Ernst?
Vorne?
Schlager im Tor.
Schlager
vorne, vielleicht.
Ach, soll ich jetzt mal schauen? Ich kann nicht hören. Schlager ist klar Nummer eins. Ich meine, das war ja bei der Europameisterschaft gewesen, wenn er nicht verletzt gewesen war.
Nein, aber er fällt ja auch mit guten Leistungen auf.
Nein, also er ist ein guter Golmer und ist auch derzeit der beste Golmer, was wir in Österreich haben. Und das hat er auch in den zwei Matches bewiesen. Er hat immer wieder gute Bälle gehalten und wichtige Bälle gehalten. Bei den Tore kann er nichts machen, was er gekriegt hat. Also der ist eigentlich für mich unantastbar.
Und auf der anderen Seite Zidane, der Sohn von Zidane im Tor bei
Sturzheim.
Der nicht nur mit guten Leistungen bis jetzt. Der hat sich ein bisschen anpatzt
schon. Ja, vielleicht hat er heute wieder, morgen in der Früh wieder so einen guten Tag wie letztes Mal, dann schaut es gut aus.
Ja, wir werden
sehen. Ist das los, wenn du so einen Namen hast, nicht? Ja. Wenn du immer mit dem Vater dann, obwohl der Vater ja kein Tor mehr war, sondern ein
Erfahrener,
wird immer der Name ins Spiel gebracht. Nicht? Aber er steht nicht umsonst dort bei denen im Tor. Also werden es keinen besseren haben.
Name kann Fluch und Segen sein, in diesem Fall. Machen wir einen Blick in die Glaskugel. Wie geht das Spiel aus?
2-1 für uns.
Bitte?
Ich glaube auch, dass wir gewinnen.
Wunderbar. Und wir werden sehen, wie die Aufstellung sich darstellen wird. Werden wir noch ein bisschen allgemeiner, was die WM betrifft. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Stürmerthema zurückkommen und mit euch so ein bisschen über die Oldies und Goldies bei dieser WM sprechen, die viele, viele Tore machen. Argentinien-Match, Messi, Ronaldo sehen wir, der jetzt noch nicht ganz so viele Tore gemacht hat, aber zwei sind es ja immerhin schon. Haaland mit 4 Toren, Mbappé mit 4 Toren. Wie gefällt euch das, was ihr da bei denen seht?
Für mich sind das einfach diese Stürmer, die was auch einfach prädestiniert sind für die Tore. Also wenn man Haaland hernimmt, der gehört noch zu den Jungen jetzt eigentlich.
Oldie ist jetzt eher der Messi.
Vor allem, wenn man bei denen bedenkt, wie viel Ballkontakte, dass der oft bei Man City hat, wie wenig Ballkontakte. Und trotzdem immer wieder als Torschütze rauskommt. Und ich kann mich eigentlich noch an sein Spiel damals erinnern, wo er das erste Mal für Red Bull Salzburg aufgelaufen ist, im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Da haben wir gedacht, was ist das für ein wuchtiger? Das war, der ist da unten um eine dumme
Maschine.
Das war wirklich, den haben sie nicht in den Griff genommen. Denkt, boah. Das, aus dem kann was werden und dass das natürlich dann so ein Weltklasse-Stürmer wird, umso mehr. Und die anderen, da brauchen wir nicht reden. Ronaldo ist immer torgeil. Für den ist es einfach, wenn der kein Tor schießt, der ist beleidigt. Das ist einfach so ein Stürmer. Aber bei denen ist halt so, als erst ich ist da und dann alle anderen. ich muss es da machen. Aber so ja. waren wir Stürmer, also, so war ich, so war der Polstertone genauso. In erster Linie wir die Tore, dann können die anderen auch machen. Aber Messi, das sind halt die Ausnahmefußballer im Leben.
Aber es ist gerade irgendwie so schön, eben diese zwei Generationen miteinander zu sehen, oder? Also diese Weltfußballer mit Messi und Ronaldo, und dann hat man da einen Haaland, einen Vinicius Junior, einen Dembélé, die da irgendwie alle auch aufgeigen. Also ich habe mir die Torschützenliste bis jetzt aufgeschrieben, ist Messi mit 5 Toren, Mbappé mit 4 Toren, Haaland, Vinicius Junior und Dembélé eben alle mit 4 Toren. Ronaldo auf Platz 27 aktuell mit 2 Toren. Der wird vielleicht noch aufholen, hat auch noch ein Spiel offen. Aber macht Spaß zuzuschauen, oder, diesen Spielern?
Eigentlich die, was wir erwartet haben, was wir jetzt da aufgezählt haben,
ja,
erfüllen eigentlich jetzt die Erwartungen, weil oft ist so, vor einer WM sagt man, der, und dann sind immer 2, 3 dabei, was sie dann auslassen, und deswegen muss man sagen, alle, was wir vorher im Blickfeld gehabt haben, wo die Stürmer sind, erfüllen bis jetzt einen Zweck, ja, und machen eine Retore und sind dominant in einer Mannschaft. Und das macht schon eigentlich viel Spaß, wenn man die sieht, dass sie, und wie der Peter sagt, er war selber Stürmer. Als Stürmer muss man ein bisschen ein Egoist sein, weil sonst bist du kein guter Stürmer. Und jeder Stürmer hat das in sich, gute Stürmer und klasse Stürmer. Sonst kommst du nicht dorthin, wo es dann sind. Du brauchst einen Egoismus. Dann, wenn ich so Ronaldo sein Goal gemacht hat, dann lässt er sogar einen anderen einen Freistoß-Goal machen. Und wenn er früher kein Goal gemacht hätte, hätte er sicher selber einen Freistoß geschossen. Aber so sind die Stürmer gepult, und das ist auch gut so, weil sonst bist du nicht erfolgreich.
Ja, ich finde es auch beachtlich, eben ein Haaland, der sich dann reinstellt und auch zweimal ein Doppelpack erzielt, ist jetzt gegen Frankreich geschont worden mit Norwegen. Also es ist doch sehr spannend zu sehen. Noch ganz kurz zu Messi, der ja bewiesen hat, dass er doch ein Mensch ist. Als er den Elfmeter verschossen hat, war ja irgendwie auch schön zu sehen, dass auch er Fehler macht. Und Ronaldo, das ist ja immer so diese Frage, Ronaldo oder Messi, die Welt teilt sich in zwei Lager. Beweist Messi gerade, dass er dann doch eben dieser Ausnahmespieler ist?
Vor allem, weil er dann natürlich, wie er das erste Tor macht, wie er sich positioniert. Also man weiß, man hat solche Tore schon x-mal bei Barcelona zu seiner Zeit gesehen. Oder jetzt da bei Miami, wo er ist. Er weiß, sich zu positionieren. Der rennt nicht blind in den Strafraum rein. Der sieht die Situation, hoppala, und die Spieler wissen auch, wo der sich positioniert. Und das 1-0 ist für mich ein typisches Beispiel aus seiner Barcelona-Zeit, aus dem Rückraum, am 16er, dort platziert er sich und der Ball kommt auf Fuß, genau. Und du siehst auch, der haut nicht einfach blind drauf, der ist nicht einfach so, warte, jetzt muss ich mit Gewalt da alles da schießen, sondern wenn ich schaue, wie viele Tore, dass der mit der Innenseite macht, ja, in seiner ganzen Karriere, gegenüber jetzt dann zum Beispiel Ronaldo, der was oft wirklich mit Wucht und alles, und er eigentlich der ist, der was einfach mit der Innenseite, wo ich mir immer heute sage, das was man auch, was ich auch vermisse im heutigen Fußball, ja, bei Torschuss oder sonst irgendwas, dass die Spieler nicht die Innenseiten nehmen, sondern hauen einfach drauf, wollen nur Riss schießen oder sonst irgendwie. Und der mit seiner Cleverness, weil das schaut so einfach aus, ist aber so schwierig und für einen Tormann nicht zum Verteidigen. Ja. Weil die sind so gut platziert und darum ist er trotzdem dieser Ausnahmespieler, auch wenn er den Elfmeter verschießt, macht er dann
macht
trotzdem.
Macht ihn sympathisch, finde ich, oder?
Macht er und macht er auch sterblich, trotz
allem. Ja, absolut.
Weil wenn man auch das zweite Tor sieht, wo er da mit den kurzen, mit seinen kurzen Hageln, wo er da den Ball annimmt und noch einmal und noch einmal und noch einmal und dann schießt er bei 3 Leuten beim Schurk vorbei. Ja. Also natürlich, der kennt genauso 5 cm weiter um und den schießt er nach, aber wie er das macht.
Aber man sieht ja beim ersten Tor, da siehst du, was er für Auge hat. Hat den Schlag am falschen Fuß erwischt. Der braucht gar nicht scharf sein. Da schlänzt er mal rein. Und auch beim zweiten Goal. Da sind 5 Österreicher gestanden. Und er kommt wieder zum Ball. Wer er dran bleibt, wer er nachgeht. Und sie sind gestanden, haben gar nicht gewusst, was ihnen passiert. Das macht er schon perfekt. Und jetzt haben sie 2 Match 5 Goal geschossen und er hat alle 5 Goal gemacht. Und ich bin sogar der Meinung, wenn man hernimmt, wenn man das nur im Kopf hat, vor 4 Jahren, wie es Weltmeister geworden sind, waren die ersten 3, 4 Partien, haben sie gesagt, na, da steht er nur mal an. Er ist dann immer stärker geworden. Und ich glaube, dass er jetzt, wo er 4 Jahre älter ist, 39, besser benannt ist, als wie vor 4 Jahren.
Wobei er kann viel lockerer in diese Weltmeisterschaft.
Er hat
dieses geschafft, was ihm vor der WM ja alle hingeschrieben haben. Er ist noch nicht Weltmeister. Er ist zwar 8-mal Fußballer des Jahres von der UEFA und bei Barcelona. Alles gewonnen, was zum Gewinnen gibt im Vereinsfußball und auch im National. Nur, es hat ihm das gefehlt, was am Maradona gelungen ist, was am Pelé, wenn man von Südamerika redet. Und das hat ihm gefehlt. Und das war für ihn dieser große Erfolg vor 4 Jahren, diese Weltmeisterschaft. Darum kann er in diese Weltmeisterschaft
so entspannt reingehen.
Entspannt geht er eh nicht rein, aber er hat weiter. Nicht mehr diesen Druck, hey, weil du hast es noch nicht gewonnen, dann bist du nicht so gut wie alle anderen. Das ist zum Beispiel, was Ronaldo fehlt. Ja. Der hat auch jetzt 1000 Tore oder weiß ich, was da immer umgezählt wird, aber ihm fehlt praktisch mit Portugal, weil es einfach schwierig ist, mit Portugal Weltmeister zu werden. Aber mit Brasilien oder Argentinien ist es, oder Frankreich von der Nation her, ist es, ich sage nicht einfach, aber machbarer, ja. Weltmeister zu werden.
Trotzdem muss man beim Messi sagen, er ist in keine leichten Schuhe reingekommen, weil noch ein Maradona, das haben, ja, so weil das ist ja nicht einfach, den Druck, und jeder hat erwartet, dass nach dem Marathon kommt nichts mehr so. Mhm. Und er hat eigentlich den Druck von Anfang an gehabt in seiner Karriere schon. Und er hat das so gut gemeistert, so gut geschafft. Da muss er nach wie vor für mich über Ronaldo zum Stehen.
Bei Swarovski Tirol mit einem Südamerikaner, mit einem Argentinier zusammengespielt, Pipo Gorosito, der leider das Pech hat, selber Jahrgang zu sein wie Maradona, was ich noch weiß, in der Nähe. Und da kommst du nicht vorbei. Und der Pipo war eine absolute 10, der war auch torgefährlich. Genau dasselbe Modell eigentlich wie ein Maradona oder wie ein Messi. Aber er ist genau zu dem Zeitpunkt mit aufgewachsen wie der Diego. Und da kommst du nicht vorbei. Da kannst du als Trainer, weil das sind halt dann diese kleinen Unterschiede, diese kleinen Feinheiten. Er war zwar immer dabei, ich kann mich noch erinnern, dass er immer im Kader war und ist leider bei der 90er WM dann auf einmal nicht nominiert worden. Das war für ihn die größte Enttäuschung, was der Pipo miterleben kann. Weißt natürlich, an einem Maradona nicht vorbeikommst, nicht? Obwohl er hat in Argentinien trotzdem als großartiger Fußballer gezählt.
Aber man muss auch sagen, also ich war vor ein paar Jahren in Argentinien, ein tolles Land, aber dort, wenn man dort herumgeht, also Messi und Maradona spielen auch in der spielfreien Zeit eine riesengroße Rolle, überall Bilder von ihnen, also das sind solche Ausnahmefußballer, Ausnahmepersonen, Argentinien lebt natürlich für das, also es ist schon besonders auch zuschauen zu können, wenn eben Leute wie ein Messi jetzt oder ein Ronaldo, ein Haaland, also es macht einfach großen Spaß. Wir haben gerade darüber geredet, mit Argentinien ist es vielleicht leichter Weltmeister zu werden als mit Portugal. Möchte Zimmer noch ganz kurz sagen, jetzt nachdem wir schon ein bisschen Fußball geschaut haben bei der WM. Wer sind denn jetzt eure Favoriten auf den Titel?
Also im Moment
kann man nichts sagen.
Also die Großen haben sich jetzt einmal in anderen Gruppen durchgesetzt. Das ist einmal das Schöne. Es ist kein ganz großer rausgefallen. Das Einzige, aber die, was noch ein bisschen zittern müssen, glaube ich, ist Kroatien, wenn ich mich jetzt nicht weiß. Die müssen jetzt noch zittern. Aber es ist jetzt keine riesen Sensation passiert, dass einer von diesen Länder, die was in Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft gezeigt haben, dass sie dazugehören. Spannend kann es auch werden jetzt, da Marokko trifft auf
ich habe es sogar
dort ist
enge Partie wird.
Das tut man zum Beispiel weg. Ja, Holland gegen Marokko. Also das tut schon einmal merkt weh.
Merkt mir das alles nicht.
Ja. Nein, weil es einfach so viele Mannschaften sind. Und 104 Spiele, wer kann sich 104 Spiele merken?
Ja,
Nein, aber
gut, also das heißt, also für dich ist noch nicht jetzt auszumalen, wer ganz irgendwie
im Moment
eine Klarheit da. Deutschland möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Wollen wir drüber sprechen, über unser Nachbarland und über Nagelsmann?
Ja, Deutschland, muss ich sagen, ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen.
Ja, schon, oder?
Weil da kommt nichts. Nagelsmann, auch schwer angreifbar jetzt gewesen, ist schwer kritisiert worden.
Dünne also, Haut auch gehabt.
Auch ein Fußballerfinder. Der ist
Ich habe die Kritik rausgehört.
Naja, ich kenne den ein bisschen von 1860 München, wie er U19-Trainer war, wie er mit der U19 da um den deutschen Titel da kämpft hat mit der U19. Aber
die Trainingsmethoden sind unterschiedlich bei euch beiden, oder?
Die Trainingsmethoden ist, der eine macht es so, der andere macht es so, aber es gibt für mich jetzt nichts Neues. Oder man kann nicht den Fußball neu erfinden mit den Trainingseinheiten. Also auch wenn es heute viel mehr, ich habe das schon öfters gesagt, die heutigen Trainer haben ja viel mehr Möglichkeiten, punkto Trainingsprogramm und so weiter und so fort, weil ob Video, ob YouTube, ob sie irgendwo viel mehr Trainer was preisgeben, wie sie trainieren, aber es ist nichts Neues oder noch nichts Neues. Aber es geht eigentlich beim Training mehr um taktische Sachen und das hat sich vielleicht
Videostudium ist länger. Geht.
Video im Studium und beim Training verschirmen und was macht man wie. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem 10 gegen 10 und wenn jeder seine Aufgabe erfüllt, wird jeder Trainer glücklich sein.
Deutschland waren wir gerade ernst. Sind Sie schlau geworden aus Deutschland mit zuerst 7-1 und dann auf einmal einer 1-2 Niederlage gegen Ecuador?
Das dritte Match will ich gar nicht so überbewerten, weil das hat man gemerkt. Ecuador hat müssen gewinnen. Die waren von der ersten Minute da und Deutschland hat nach 2 Minuten 1-0 geführt, obwohl ja Foul vorher war. Aber es ist gegeben worden und die haben dann geglaubt, das können wir mit 70-80% auch meistern. Und jetzt, wenn du das in den Kopf drinnen hast, kannst du nicht mehr in den Schalter umdrehen und auf einmal wieder aufschalten. Das funktioniert im Fußball nicht. Und so ist das Spiel dann runtergelaufen. Und das nehme ich das jetzt nicht so tragisch, aber wie der Peter richtig sagt, er ist sehr dünnhäutig und in Deutschland ist es halt immer gleich so Weltmeister und den nächsten Tag sind wir Kreisklasse, wenn sie einmal verlieren und durch das würde das gar nicht so überbewerten, das letzte Match. Sie sind Matthäus
in Kimmich attackiert.
Ja. Die Deutschen sind halt eigenes Volk.
Ja, ich glaube, es ist eher Deutschland, und auch als Österreicher jetzt trotzdem einmal zu vergönnen, dass sie irgendwie nach den letzten Jahren auch da wieder ein bisschen...
Sie können schon weiterkommen. Sie können sich auch steigern. Ja. So die ganz großen Favoriten würde ich jetzt nicht nehmen, aber ich glaube schon, dass das im nächsten Schritt wieder machen können und dass sie sich wieder steigern. Aber zu den Favoriten heutzutage ist es ganz schwer zu sagen, da sind so viele Mannschaften, was du aufziehen könntest, wie der Peter richtig gesagt hat, die ganzen Favoriten sind bis jetzt weitergekommen, haben ja einen Plan erfüllt bis jetzt und dann kommen die K.O.-Spiele und die K.O.-Spiele kann in einem Match kann immer alles passieren und wenn dann zwei gleich aufeinander ist, gleich wieder ein starker Wecker. Wie gesagt, es gibt so viele Favoriten, wo man jetzt gar nicht sagen kann, es ist schwer zum sagen.
Also ich merke, festlegen wollt ihr euch beide nicht. Es ist wahnsinnig schnell vergangen, schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Zum Schluss für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Fall noch ein Tipp für das Spiel heute in der Nacht, in der Früh, wie auch immer man es nennen mag. Trinkt man einen Kaffee um 4 in der Früh oder schlafen wir danach weiter? Wie kann man das Spiel am besten überleben?
Na, ganz normal.
Ein Bier machen wir uns nicht auf um die Uhrzeit,
nein,
oder?
Nein, das sicher nicht. Nein, ganz normal in Wecker halt stellen.
Einfach in Wecker stellen. Und dann geht das gut. Bin gespannt, wie viele das machen.
In Wecker für 3:30 stehen, dann brauche ich einen Kaffee. Sonst geht es nicht. Und dann das Spiel anschauen und dann vielleicht noch ein bisschen wieder ein Nickerchen machen.
Ich glaube, ich werde mich auf die Terrasse setzen und werde den Sonnenaufgang dabei beobachten. Das könnte ganz schön
ganz
sein.
Romantisch.
Also. Ja, genau,
romantisch. Das macht es auch romantisch. Stellen wir dann Fernseher hin.
Ja, den habe ich mir schon aufgebaut. Aber der steht.
Mit deinem Wort einmal reden.
So werden wir das machen. Es wird wunderbar. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Ganz Österreich wird heute vereint um 4 in der Früh den Fernseher aufdrehen und sich dieses Spiel anschauen. Schön, dass ihr heute da warst. Ernst,
gerne.
Hat uns sehr gefreut, dass sich die Zeit genommen haben bei 40 Grad draußen im Schatten. Peter, schön, dass du da warst.
Danke.
Jetzt werden wir irgendwo schwimmen gehen und uns dann später das Spiel anschauen. Meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie mit dabei waren. Und morgen gibt es natürlich dann die Nachbesprechung. Martin Stranzl und Philipp Paternina werden hier bei mir im Studio sein. Wir werden das Österreich gegen Algerien-Spiel aufarbeiten, alles besprechen, hoffentlich über einen Sieg sprechen und freuen uns dann darauf, was kommt. Also, wünsche noch einen schönen, wunderbaren Samstag und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.